Wie die meisten vielleicht wissen, habe ich früher mal Judo gemacht, so vom 6. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr. Und neben dem Training musste ich auch regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen. Ich kann mich so an einige Turniere sehr gut erinnern, aber woran ich mich gar nicht mehr erinnern kann, war oder ist, wo die Turniere stattgefunden haben, in welcher Stadt das stattgefunden hat. Denn wir sind immer nur zu den Turnieren hingefahren, haben dort gekämpft und als es zu Ende war, haben wir wieder alles eingepackt und sind nach Hause gefahren. Wir haben also nie einen Sightseeing gemacht, sondern es war nur für die Zeit, wo wir da waren, wo wir uns das angeschaut haben. Und auch sonst waren die Turniere, war das Turnier, oder da, wo wir uns aufgehalten haben, immer nur die Wettkampfhallen. Und wer zur damaligen Zeit so in meiner Jugend gelebt hat, der weiß, dass das so Hallenbauten waren, die in den 50er, vielleicht bis 70er Jahren gebaut wurden. Und das waren düstere, dunkle Hallen gewesen. Und dann kam noch dazu, am Ende eines Wettkampftages, da hing in der Luft eine stickige, verbrauchte und schweißige Luft. Man war ja von morgens, was weiß ich, 8 bis abends 4 dann da oder nachmittags 4 da. Meine Eindrücke an diese Hallen sind also nicht besonders positiv. Und vielleicht deswegen ist mir aber ein Wettkampf besonders gut in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, wo er war, aber das, was ich an Eindrücken erlebt hat, ist wirklich in mir wirklich hängen geblieben. Ich muss damals etwa so 10 Jahre alt gewesen sein. Es war, und daran erinnere ich mich noch, so ein richtig sonniger, schöner Frühlingstag gewesen. Und ich war wieder in dieser muffigen, düsteren Halle und das Turnier war irgendwann am Nachmittag zu Ende. Und nachdem mein Sportkollege, Freund und Sportkollege uns umgezogen hatten, hatten wir noch Zeit. Und dann sind wir einfach so ein bisschen durch die Halle gestreunert und dann sind wir auf eine Seitentür gestoßen. Und jetzt muss man wissen, das wusste ich damals noch nicht, die Halle hat damals an einer Landesgartenschau gestanden. Und diese Tür, die man dann öffnen konnte, hat direkt den Eingang gegeben in die Landesgartenschau. Wir wussten das nicht. Neugierig wir waren, haben wir die Tür geöffnet, sie war offen. Und dann hat sich für uns eine herrliche Welt aufgetan. Ihr müsst euch vorstellen, dunkel, düster, muffig, stinkig. Und dann auf einmal traf uns zuerst diese Sonnenstrahle von einem strahlend blauen Himmel runter und haben uns gewärmt. Das war das Erste. Und dann der Geruch, nicht mehr muffig, schweißig, sondern ein Frühlingsduft von Blumen. Und dann, nachdem sich unsere Augen so an das helle Licht gewöhnt haben, haben wir auf einmal eine wahnsinnige Blütenpracht vor uns gesehen, wo irgendwelche Tiere und Insekten drüber geschwebt sind. Und das war so herrlich, dass mein Kumpel und ich erstmal nur da standen und uns die Kinnlade runtergefallen ist. Und das Gefühl war damals, ich habe es zu ihm gesagt, Mann, so muss der Himmel sein. Als ich mir jetzt so die Predigt angeschaut habe, mir Gedanken darüber gemacht habe, über den Text, da habe ich mich wieder zurückerinnert an dieses Erlebnis. Und natürlich geht es in dem Text nicht darum, dass es eine Tür zur Landesgartenschau ist, sondern es geht um die Tür in den Himmel. Und ich hoffe, dass wenn ich am Ende dieser Predigt bin, dass ihr sagen könnt, ja, das ist genial. Diese Tür ist genial und da hineinzugehen und das, was man erleben kann, das wird echt egal. Und da hoffe ich, dass ihr diese Begeisterung ausspürt, die ist viel wichtiger als das, was ich damals da erlebt habe. Und deswegen möchte ich meinen ersten Gedanken starten. Und ja, genau. Noch eins zurück, genau. Und ich habe es mal so genannt, die Tür, und da geht es um eine ganz entscheidende Frage. Lukas berichtet uns in unserem Text, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Er ist auf dem Weg zu seiner Kreuzigung hin. Und er kommt durch verschiedene Dörfer und Städte und er spricht mit den Menschen dort. Und dann kommt plötzlich ein Mann auf ihn zu, wir wissen nicht, wer er ist. Und er stellt Jesus eine Frage und die lautet, Herr, stimmt es wirklich, dass nur wenige Menschen gerettet werden? Und wenn man die Frage sich so anschaut, dann kann man ja denken, ja, das ist so eine allgemeine, unpersönliche Frage, die dieser Mann stellt. Er möchte gern wissen, wie viele Menschen eigentlich so gerettet werden. Doch wenn man da genauer hineinschaut in die Frage, wenn man sich fragt, was der da eigentlich fragt, dann wird schnell klar, dass der Mann kein statistisches Interesse hat, sondern es geht um ihn selbst. Er fragt für sich selbst. Denn was könnte er denn mit der Antwort von Jesus anfangen, wenn der sagt, ja, pass auf, etwa 8 Millionen oder 8 Milliarden Menschen werden gerettet. Das ist ja schön gut, aber es hat ja mit ihm noch gar nichts zu tun. Deswegen ist die wirkliche Frage hinter der Frage, die er gestellt hat, folgende. Er fragt eigentlich Jesus, werde ich gerettet? Bin ich bei den Geretteten dabei? Und man kann nur erahnen, dass diese Frage den Mann wirklich beschäftigt. Es drückt ihn. Das ist eine geistliche Not, die er hat. Weil er ist sich nicht sicher, ob er gerettet wird. Man kann sich fragen, woher kommt denn dann seine Not? Und ich vermute, sie wird begründet sein in seiner religiösen Prägung, die es damals gab. Als Jude zur damaligen Zeit war es eigentlich vollkommen klar, dass wenn du Jude bist, zählst du automatisch zu dem erwählten, auserwählten Volk Gottes und du wirst ganz automatisch gerettet. Die Frage ist nur, wenn es dem ja klar ist, dass er Jude ist und er ist ja Jude und er ist gerettet, warum macht er sich dann noch Sorgen um seine Rettung? Er könnte sagen, ist alles gut. Ich vermute, dass er schon seit längerem erkannt hat, dass diese jüdische Lehre der Errettung irgendwie nicht stimmen kann. Er bekommt darüber keinen wirklichen Frieden. Er hat keine Heilsgewissheit. Also er weiß nicht, wenn ich sterbe, bin ich gerettet oder nicht. Und obwohl er immer wieder hört, mach dir mal keine Sorgen, du bist Jude und deswegen bist du errettet, tröstet ihn das nicht. Und als er dann Jesus hört und diesen ganzen Abschnitt vorher, redet ja Jesus davon, dass es ein Verloren geht und dass es entscheidend ist, errettet zu werden. Und er merkt, dass Jesus gegen diesen lehrmäßigen Mainstream der Errettung spricht. Und da fühlt er sich plötzlich bestätigt. Das, was er die ganze Zeit empfunden hat, das kann, oder was er gehört hat, das kann nicht stimmen. Er wird sich sagen, es gibt keinen Rettungsautomatismus. Wenn es jetzt ein Gericht gibt und ich stehe vor Gott, dann bedeutet das, ich bin verloren. Und das erschüttert ihn zutiefst. Ich glaube, dass es auch damals genauso, oder heute genauso wie damals, ähnliche Aussagen gibt, die wir hören können, die uns auch beruhigen sollen. Aber sie sind falsch. Da wird gesagt, mach dir keine Sorgen, du bist gerettet, du bist doch getauft. Du bist doch konfirmiert, du hast Kommunion gehabt oder was auch immer. Du liest doch regelmäßig in der Bibel, du betest doch. Du gehst doch in den Gottesdienst, du lebst fromm. Du spendest regelmäßig und viele andere Dinge mehr. Oder es passiert, dass, was man immer wieder beobachten kann, Menschen kommen zum ersten Mal in den Gottesdienst, ungläubig. Und sie fühlen sich im Gottesdienst wohl. Das ist klasse. Und dann kommt es, dass sie sich sogar vielleicht mitarbeiten. Es kann sogar sein, dass sie Mitglied werden. Und sie kommen dann langsam zu der Überzeugung, ich bin ja die ganze Zeit bei, ich bin voll integriert in dieser Gemeinde und deswegen muss ich auch Christ sein. Ich bin gerettet. Diese Annahme ist gefährlich und sie ist auch falsch. Das ist wie bei den Juden, diesen Automatismus, du bist Jude, bist du gerettet. Bist du Mitglied in der Gemeinde oder bist da, bist du gerettet. Es gibt da so einen alten Spruch, den ich immer noch aktuell finde. Und der zeigt so das falsche Denken auf. Und der lautet, auch wenn du täglich zu McDonald's gehst, dann macht dich das noch lange nicht zu einem Hamburger. Es klingt lustig, aber es ist eine tiefe Wahrheit. Jesus macht seinen damaligen Zuhörern, er macht auch uns deutlich, dass wir uns nie auf Dinge verlassen sollen, die keine Rettung bringen. Es gibt nur eine einzige Sache, die uns rettet, und das ist Jesus Christus allein. Auf die Frage des Mannes antwortet Jesus im Folgendes: Setzt alles daran, durch das enge Tor oder Tür in Gottes Reich zu kommen. Jesus sagt damit: Vergiss deine Abstammung als Jude. Er könnte uns sagen: Vergiss deine Taufe, dein Dings und so weiter. Sondern konzentrier dich allein auf die Tür. Die lässt dich in den Himmel reinkommen. Alles andere ist unwichtig. An einer anderen Stelle erklärt Jesus, wer die Tür ist. Er sagt: Ich bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Und es ist spannend, dass Jesus hier so einen alleinigen Anspruch, dass nur er die Tür zur Ewigkeit ist und nichts und niemand anderes sonst hier stellt. Und das ist interessant. Jesus unterscheidet sich zu allen anderen geistlichen Führern, die sagen, dass sie Gott sind oder gottähnlich oder was anderes sind. Sie unterscheiden sich. Die religiösen Führer sagen: Folge mir nach, dann wirst du die Wahrheit erkennen. Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Die religiösen Führer sagen: Ich zeige dir den Weg. Jesus sagt: Ich bin der Weg. Religiöse Führer sagen: Folge mir nach, dann werde ich dir zeigen, wie du erleuchtet wirst. Jesus sagt: Ich bin das Licht. Religiöse Führer sagen: Komm mit mir, dann zeige ich dir, wo du das Leben finden kannst. Und Jesus sagt: Ich bin das Leben. Und religiöse Führer sagen: Folge mir nach, dann zeige ich dir den Weg zur Rettung, zur Ewigkeit in den Himmel. Und Jesus sagt: Ich bin die Tür zum ewigen Leben. Jesus kann das von sich sagen, weil er sonst wie kein anderer Führer in dieser Welt wirklich Gott ist. Und nur er hat die Vollmacht dazu, das ewige Leben zu geben. Paulus schreibt dazu: Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wir sehen hier etwas. Rettung gibt es. Das ist nicht Hoffnung. Es ist Gnade, wenn wir gerettet werden. Das ist das Geschenk. Und Jesus schenkt es uns durch ihn selbst. Aber Jesus macht noch eine Einschränkung. Er sagt dazu nämlich, dass die Tür eng ist. Er betont: Setzt alles daran, durch das enge Tor in Gottes Reich zu kommen. Die Tür zur Ewigkeit ist eng. Und jetzt wird es spannend, wenn wir dann noch die Aussagen von Jesus hören aus Johannes 14, Vers 6, wo er davon spricht, dass er der einzige Weg ist zur Ewigkeit, dann scheint das so ein bisschen die Vorurteile, die Nichtchristen über uns Christen und das Christentum haben, irgendwie zu bestätigen. Die sagen ja: Ihr mit eurem Absolutheitsanspruch, dass Jesus der einzige Weg ist, das ist doch total intolerant. Das Heil findet sich doch nicht nur in Jesus, sondern in allen Religionen dieser Welt. Es gibt viele Wege zu Gott und Jesus ist nur einer von vielen. Man kann sich fragen, warum ärgern sich Menschen über diesen Absolutheitsanspruch von Jesus? Und ich glaube, dass war nicht die ganzen Jahrhunderte so, sondern das ist zunehmend gekommen in unserer Zeit ganz massiv. Und das hängt damit zusammen, dass wir in einer Zeit leben, in der es unendlich viele Wahlmöglichkeiten gibt. Also nehmen wir zum Beispiel mal Joghurts. Es gibt Joghurts in über 30 verschiedenen Joghurtsorten. Ihr könnt wählen zwischen, ob euer Joghurt lieber ein Erdbeer oder Himbeer, Banane, Kiwi, Apfel, Birne, Mango, Maracuja, Kirsch, Naturgeschmack oder irgendeinen anderen Geschmack dieser Welt haben soll. Ob das Joghurt nun 10%, 3,8, 3,5, 1,5 oder 0,1% Fettanteil haben soll. Und die Größe könnt ihr auch noch wählen. Ihr könnt sagen, ich will lieber einen Joghurt mit 100 Milliliter, 175, 200, 250, 300, 500 oder ein ganzes Kilo. Bei Metro wahrscheinlich auch 5 Kilo, ich weiß es nicht. Ihr könnt wählen. Und dann dürft ihr euch noch die Marke wählen. Billigere, teure, günstige, schlechte, gut. Wir haben unzählige Wahlmöglichkeiten. Und das Gleiche gilt für alle anderen Bereiche unseres Lebens auch. Ob das die Wahl unseres Urlaubs ist, die Wahl und Ausstattung unseres Autos, wen wir heiraten wollen, unsere Kleidung, Innenausrichtung. Wir haben eine riesige Auswahl und wir lieben es, frei wählen zu können. Und dann kommt Jesus hin und sagt, ich bin der einzige Weg. Du hast nur eine Wahl, mich oder nicht mich. Also ist doch klar, dass dann das Schreien groß ist. Wie kann man so intolerant sein? Das gibt's doch nicht. Das Problem ist, dass die Frage nach der Wahrheit, was ist wirklich der einzige Weg, die Frage nach der Wahrheit nicht mehr so gestellt wird, wie sie eingestellt werden müsste. Heute sagt man, es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt nur die Wahrheit und das, was du persönlich für wahr hältst, das ist Wahrheit. Aber es ist okay, wenn das völlig differiert zu der Meinung, die der andere hat. Was er sagt, ist eine Wahrheit. Und das merkt er. So sind wir ja geprägt und wir versuchen uns zwar zu entschuldigen dafür. Aber diese persönliche, was wahr ist oder was nicht wahr ist, was wir persönlich für wahrnehmen, das mag ja vollkommen in Ordnung sein, wenn wir einen Joghurt wählen. Aber wenn es ums ewige Leben geht, dann ist es lebensbedrohlich. Weil dann ist entscheidend, welchen Weg wir legen und welchen Weg Gott festgelegt hat. Dazu habe ich nochmal ein schönes Beispiel gehört. Ihr wisst alle, oder die meisten wissen das, wenn man einen Blinddarmdurchbruch hat, dann muss man sich sofort operieren lassen. Weil der entzündete Blinddarm, der kann lebensbedrohlich sein. Und es gibt eigentlich nur den einzigen Weg, diesen Blinddarm, diese Entzündung zu entfernen, indem man sich sofort operieren lässt. Und der Blinddarm oder der Teil des Blinddarms wird rausgenommen. So stellt euch vor, ihr habt einen akuten Blinddarmdurchbruch und ihr werdet notfallmäßig ins Krankenhaus zur OP eingeliefert. Und während ihr so auf dem OP-Tisch liegt, fast gleich wird die Narkose eingeleitet, kommt der Operateur nochmal zu euch. Und er sagt, ja, herzlich willkommen, Sie werden gleich operiert, aber ich möchte Ihnen zu Beginn vorher noch etwas sagen. Es ist zwar so, dass laut Fachbuch es die einzige Möglichkeit ist, Ihr Leben zu retten, indem ich den entzündeten Blinddarm herausnehme. Aber ich halte diese Einstellung für intolerant. Denn warum sollte ich mich festlegen, dass ich nur den Blinddarm bei Ihnen raushole? Das finde ich voll intolerant im Verhältnis zu Ihren anderen Organen, die Sie haben. Und deswegen will ich frei entscheiden, ob ich den Blinddarm oder vielleicht irgendein anderes Organ bei Ihnen raushole. Wenn Sie aus der Narkose aufwachen, dann dürfen Sie sich überraschen lassen, was ich Ihnen rausgeholt habe. Merkt ihr, wenn es um Leben und Tod geht, dann hört die Toleranz auf. Dann kann ich nicht mehr wählen, da gibt es nur eine Möglichkeit. Aber was das ewige Leben, da hat man ja Freiheiten. Jesus ist die einzige Tür zur Ewigkeit. Es gibt keine andere. Und diese Tür ist eng, sagt Jesus. Setzt alles daran, durch das enge Tor oder Tür in Gottes Reich zu kommen. Denn viele versuchen es, aber nur wenige wird es gelingen. Und das ist jetzt spannend, wenn wir das hören, die enge Tür. Anstelle alles dran setzen, wie es hier heißt, setzt alles dran, kann man auch mit ringt darum oder kämpft darum übersetzen. Und das kann bei uns so aussetzen, dass wir jetzt, dass die Tür so eng ist, dass wir fast nicht durchkommen. Und deswegen ist es ein einziger Kampf und es ist ziemlich hart, durch diese Tür zu kommen. Unser Glaube ist immer ein riesiger Kampf. Denn scheinbar müssen wir uns wirklich anstrengen, unsere Willenskraft aufbringen, damit wir endlich in diese Ewigkeit kommen können. Und es ist ganz entscheidend, dass wir diesen Text richtig verstehen. Ich höre häufig so Predigten, da wird dann das so ausgelegt, dass wir uns anstrengen sollen, damit wir überhaupt in den Himmel kommen können. Und ich finde, da wird aus dem Evangelium, die frohe Botschaft auf einmal eine Drohbotschaft. Es wird Angst eingejagt. Man schafft es ja nicht. Aber das steht so konträr zu dem, was Jesus an einer anderen Stelle sagt. Er sagt, das Joch, das ich euch auferlege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Und ihr merkt, da kommt es ja irgendwie so ein Widerspruch. Enge Tür, habt Angst, kämpft darum, und der andere Seite ist nicht eng. Und die Frage ist, wie können wir das jetzt richtig verstehen? Und da können wir uns mal so ein bisschen den Kontext von dem anschauen, was Jesus sagt. Zur Zeit Jesu war in Jerusalem, gab es eine große Stadtmauer drumherum. Und diese Mauer, die hatte mehrere Tore und die waren unterschiedlich groß. Und zur Sicherheit wurden an einer gewissen Zeit die großen Tore, Stadttore geschlossen, damit keine Feinde, die da mit ihrem Kampfwagen oder Reitern hineingehen konnten, eben nicht eindringen konnten. Die kleinen Tore, die ließ man auf für Karawanen, die, wenn die spät abends kamen und ihre Waren noch hatten, dass sie noch rein konnten, um die abzuladen. Jetzt waren die Tore bewusst so klein, dass eben ein Kamel, das voll beladen ist, nicht einfach durch das Tor durchgehen konnte, sondern man musste erstmal dem Kamel sein Gepäck abladen. Das Kamel musste auf die Knie gehen und dann ist das Kamel durch dieses Tor durchgerobbt. Das kam da durch. Und genau das meint Jesus im übertragenen Sinne, wenn er von der engen Tür spricht. Wenn wir in den Himmel kommen wollen, dann müssen wir uns bildlich gesprochen vor Jesus klein machen. Oder anders ausgedrückt, wir müssen uns demütigen. Demütigen, das muss ich einfach mal sagen, hat nichts mit schlecht machen. Man ist so schlecht und man fühlt sich schlecht. Gar nichts. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Demut bedeutet, wir setzen uns im richtigen Verhältnis zu Gott. Wir Menschen haben die Angewohnheit, selbst zu denken, wir sind ja wie Gott. Wir sind die Besten, die Größten, die Tollsten. Und darum geht es nicht. Gott ist der Größte. Und wir sollen uns demütigen. Wir akzeptieren, dass Jesus unser Herr und Gott ist, nicht wir. Jesus ist es. Wir geben unseren Herrschaftsanspruch auf uns selbst, auf unser Leben und alles andere auf. Wir geben ihn an Jesus ab. Und wir laden unser Gepäck, das wir haben, am Kreuz ab. Unser Gepäck, das ist oft unsere eingebildete Stärke. Wir halten uns manchmal für stark genug, unser Leben ohne Gott selbst hinzubekommen. Unser Gepäck, das ist auch unser Denken, dass wir Gottes Gnade nicht für unsere Sünden brauchen. Wir sind doch irgendwie gut genug. Und unser Gepäck ist auch unsere Eingebildetheit. Wir sind so stolz auf das, was wir sind, haben, können und machen. Und wir kommen oft gar nicht auf den Gedanken, dass das, was wir da machen und können und haben, letztendlich nur Gott, wir Gott zu verdanken haben, nicht unserer Intelligenz, unseren Fähigkeiten und Begabungen. Ich möchte es nochmal sagen, es ist nicht Gott, der die Tür so eng gemacht hat, damit wir fast nicht mehr durchpassen können und deswegen uns jetzt so angeblich einen abzappeln müssen, damit wir überhaupt in den Himmel kommen. Nein, die Tür ist groß genug, dass jeder reinkommt. Das Problem ist nie die Größe der Tür, sondern wir selbst und unser Gepäck, das wir mit uns schleppen. Wir müssen unsere Selbstverliebtheit und unsere Selbstherrschaft loslassen, damit wir nicht zu dick sind, um in diese Tür zu kommen. Und mir ist mir wichtig, an der Stelle zu sagen, Jesus spricht an einigen Stellen hier von Bekehrung. Und an der Stelle geht es nicht nur für Menschen, weil manche vielleicht sagen, oh ja, ich habe mich damals bekehrt, ich bin ja jetzt schlank genug für die Tür. Nein, es ist ganz wichtig, dass wir schnallen, dass Jesus hier sagt, sei dir bewusst, diese enge Tür bleibt immer bestehen für dich. Und für dich ist es immer etwas, das ist dein Glaubensleben, dass du nicht zu dick wirst. Der Kampf in unserem Glaubensleben, von dem Jesus hier spricht, ist, dass wir immer wieder in der Gefahr stehen, dass unser Ego zu groß wird. Und wir Gott zu klein machen, ihn auch verdrängen. Wir müssen unser Gepäck immer wieder ans Kreuz bringen. Immer wieder abladen. Und das ist ein Kampf, weil wir mit unserem Ego immer im Mittelpunkt stehen wollen. Es geht nur um uns. Jesus spricht im Matthäus-Evangelium davon, dass das Weizenkorn in die Erde gehen muss, muss sterben, damit es eine große Frucht bringt. Als Christen müssen wir sterben, wir einmalig am Kreuz, klar, oder Christus für uns am Kreuz gehen, wir leben. Aber es bedeutet auch teilweise manchmal ein tägliches Sterben, dass wir uns immer wieder unter Christus geben, uns Kreuz und nicht zu wichtig nehmen, abgeben, dass Jesus groß wird. Und dann bringen wir Frucht. Und das klingt erstmal negativ. Sterben ist ja nichts Schönes. Nein, es ist durchweg positiv gemeint. Wenn wir von diesem Leben, das wir manchmal führen, oder Egoismus frei werden, ist das eine Befreiung, wenn wir nur für Christus leben kann. Das ist das Schönste, was wir uns vorstellen können. Wir werden befreit von uns und uns selbst und wir können leben für Jesus. Jesus lädt uns ein, dass wir ihn, dass wir uns ihm hundertprozentig ausliefern. Und dass wir dadurch wirklich, dadurch kommen wir dann problemlos durch diese Tür. Jetzt bin ich ein bisschen falsch gerutscht. Ja, das passiert. Naja. Also Jesus will, dass wir darauf achten, dass wir nicht zu dick werden. Und das tun wir, indem wir uns einfach unter Jesus stellen, abgeben und weitergehen. Und dann bleibt die Tür offen, immer. Aber es gibt auch einen Moment, und das ist eine Warnung, dass die Tür einmal sich schließt. Jesus sagt, hat der Hausherr einmal das Tor verschlossen, werdet ihr draußen stehen. So viel ihr dann auch klopft und bettelt, Herr, mach uns doch auf, es ist umsonst. Er wird euch antworten, was wollt ihr von mir? Ich kenne euch nicht. Ihr werdet rufen, aber wir haben doch mit dir gegessen und getrunken. Du hast auf unseren Straßen gelehrt. Und der Herr wird euch erwidern, ich habe doch schon einmal gesagt, ich kenne euch nicht. Geht endlich weg von mir. Jesus unterscheidet hier, was im Endgericht passiert. Es geht darum, im Endgericht ist entscheidend, ob er uns kennt oder nicht kennt. Und wann kennt uns Jesus? In der Bibel wird zum Beispiel beschrieben, dass Adam Eva erkannte. Das ist eine höfliche Umschreibung, dass sie miteinander geschlafen haben. Die hatten Sex miteinander. Und der sexuelle Kontakt zweier Menschen ist emotional das tiefste oder die tiefste Vereinigung, die zwei Menschen miteinander erleben können. Es verbindet sie ganz tief. Wenn Jesus jetzt davon spricht, dass Jesus uns erkannt, hat das nichts mit Sexualität zu tun, sondern es drückt die tiefste geistliche Beziehung aus, die wir mit Gott überhaupt haben können. Wenn Jesus uns erkannt hat, dann werden wir zu Gottes Kinder. Wir sind seine Kinder und wir kriegen ewiges Leben. Wir sind sein Eigentum und das nennt die Bibel eigentlich Bekehrung. Johannes drückt das so aus. Die ihn, Jesus, aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Geschlecht gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen Gott allein. In dem Moment, wo wir Jesus annehmen als unseren Gott, kennen wir ihn, kennt er uns. Entscheidend ist, so sagt es Jesus, dass in diesem Abschnitt, dass wir diesen Schritt machen, solange wir leben. Weil Gott weiß, wann unser Leben zu Ende ist. Gott bestimmt unsere Leben und Tod und er entscheidet, jetzt ist das Leben dieses Menschen zu Ende und dann holt er uns zu sich. Und deswegen ist wichtig, dass wir, weil wir nicht wissen, ob wir heute oder morgen vielleicht sterben, dass wir uns rechtzeitig darüber Gedanken machen, dass wir eine Entscheidung treffen, weil wir wissen nie, ob wir das morgen überhaupt noch erleben werden. Der Schreiber des Hebräerbriefes mahnt deswegen, darum gilt, was Gott sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt euer Herz nicht, wie eure Vorfahren, als sie sich erbitterten, gegen mich auflehnten. Und ich möchte das auch nochmal sagen, auch als Christen, ja, es geht ja hier um Ewigkeit. Der Hebräerbrief bringt aber auch diesen Aspekt, dass Dinge, wo wir unversöhnlich sind, wo wir Verbitterung zulassen, dass das uns hindern kann, auch für die Ewigkeit. Wir beten ja, vergib uns unsere Schuld, wie du auch unsere Schuld vergibst. Und das ist so entscheidend, dass wir merken, es gibt Dinge in unserem Leben, nicht nur unsere Rettung, aber es gibt Dinge, wo wir einfach ernsthaft damit umgehen müssen, wo wir vergeben müssen, wo wir wieder Frieden haben müssen. Und nicht sagen, das ist mir jetzt egal, es geht nicht. Um es nochmal deutlich zu sagen, dass die Tür eng ist, bedeutet nicht, dass kaum jemand hindurchpasst. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Jeder, der will, der sich auf Jesus einlässt, bekommt eine offene Tür. Es hängt nur davon ab, ob wir das wollen, ob wir unser Gepäck ablassen, ob wir uns demütigen vor Gott. Aber dass es offen ist, dass die Tür offen ist, für viele Menschen offen ist, das kommt nochmal so in dem letzten Abschnitt, was Jesus sagt, sehr deutlich aus. Da sagt er, aus der ganzen Welt, aus Ost, West, Nord, Süd, werden die Menschen kommen und in Gottes Reich das Freudenfest feiern. Ihr werdet sehen, viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Jesus macht deutlich, jeder Mensch, egal wo er geboren wurde, welcher Nationalität, sozialen Status, Geschlecht und so weiter er hat, wie alt oder gebildet er ist, der wird gerettet, wenn er an Jesus glaubt. In dem Moment, das gibt's ja wieder nicht, das ist ja ärgerlich, meine Herren. Im Endgericht werden wir dann einmal staunen, wie viele Menschen aus wie vielen Nationen überhaupt gerettet sind. Das wird uns umhauen, das werden Milliarden sein. Und manche Leute, von denen wir dachten, oh, der ist ja so fromm, der wird im Himmel sein. Das ist einer der Ersten. Der wird auf einmal der Letzte sein. Und umgekehrt von denen, den wir vielleicht denken, der kann ja gar nicht gläubig sein, von dem werden wir merken, den wir dachten, ist der Letzte, ist der Erste. Er ist einer, der dabei ist. Aber es steht nicht uns zu sagen, ist der gerettet oder nicht, das ist Gottes Sache und das ist auch gut so. Damals, als ich durch diese Tür ging und die Landesgartenschau da gesehen hatte, da hatte ich ja den Eindruck, das ist der Himmel. Aber ich weiß heute, das war er nicht. Ich weiß, die einzige Tür, das ist Jesus Christus. Und er rettet. Und er rettet jeden von uns, auch wenn die Tür eng ist, aber das ist zu unserem Besten. Und wenn wir weiter immer wieder uns demütig vor Gott bleiben, ihn unser Herr sein lassen, unser Gepäck immer wieder abladen, dann werden wir errettet und wir werden auch ein erfülltes und herrliches Leben haben. Amen.